Wir haben technische Probleme.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Herzlich willkommen zum linksdrehenden Radio an diesem 15.12. Nee, 12.12.
Ja, ist technisches Problem. Jule hat ihre Stimme, kann ihre Stimme nicht zurückstellen.
12.12., nicht 15.12.
So ist das nämlich. Und auch nicht 25.12.
Nee, auch nicht 25.12. Mhm. Das ist erst in 10 Tagen. Nee, 13 Tagen. Mensch.
Ihr hört das linksdrehende Radio. Es ist eine Ausgabe. Wir sind immer noch außerhalb der Reihe. Scheiße. Und deswegen senden wir nächste Woche schon wieder. Ha! So ist das nämlich. Und dann sind wir wieder innerhalb der Reihe, wie man so schön sagt.
Ein Marathon ist es.
Na,
ja.
Das ist ein Sendermarathon. Wir können eigentlich gleich hier bleiben.
Ja.
Ne? Hallo? Ach so. Mhm. Hallo Grex.
Guten Tag.
Na, was machen die technischen Probleme?
No, ich suche immer noch die Datei.
Darüber, das ist absurd. Darüber redet man nicht im Radio.
Ja, das ist wie bei Veranstaltungen. Das ist übelst gut. Das klingt.
Wie bitte?
Ja, ja. Der hat das schon genau verstanden.
Aha.
Wir kommen zur politischen Ende. Großwetterlage und geben ins Wetterstudio zu Juliane Nagel.
Naja. Man könnte sagen, dass es sich etwas erwärmt hat, oder? Die Stimmung?
Ich
finde fast, dadurch, dass es so nass ist, also so viel geweint wird vom Himmel herab, erscheint es fast kälter, als wenn zum Beispiel Schnee liegen würde.
Das ist jetzt eine komische Vermischung von tatsächlichem Wetter und politischer Großwetterlage.
Ja, also eigentlich ist alles nicht so zum Aufwärmen, oder? Es ist eigentlich nicht aufgewärmt.
Für wen dort zu warm?
Es ist zu kalt. Es ist kalt.
Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier aus dieser Wetterrubrik uns rausretten soll.
Ja, was schon haben gespannt. Ich weiß nicht, an was für Kriterien misst man das denn, was im Bundestag beschlossen wurde? Das Rentenniveau wurde stabilisiert. Ist es jetzt gut oder schlecht? Irgendwie gut.
Also die radikale Linke spricht
vom Versagen der Linken.
Spricht vom Versagen, von der Anbiederung an, ne? Und ja. Der Generationenvertrag, nee, wie heißt das? Generationengerechtigkeit wurde einmal mehr geschröpft.
Geschröpft.
So heißt es. Wohingegen alle schreiben, also von DGB bis Budapest, dass es nicht der Fall sei. Aber ich weiß nicht, irgendwann wurde mir das zu albern. Da sind Leute ausgetreten aus Parteien und also keine Ahnung.
Es ist, glaube ich, erstmal okay, aber Linke fordern ja eigentlich ein höheres Rentenniveau. Jetzt ist 48%, glaube ich, festgeschrieben und die Linke fordert, glaube ich, 53 oder 51. Wir werden das jetzt nicht zerlegen.
Nein. Aber Generationenkonflikt und Schröpfen bedeutet immer, die Jungen werden geschröpft. Ist das richtig?
Na, die Rentenkasse wird geschröpft, oder?
Zu Ungunsten der Jungen.
Zu Ungunsten der Jungen, ja.
Uns wurde ja eh immer gesagt, ihr kriegt eh mal keine Rente.
Ja.
Bist du okay? Gilt das noch?
Ja, weil diese Stabilisierung ist erst nur für ein paar Jahre und dann muss wieder muss neu geguckt werden, vor allem, weil es so hohe Zuschüsse gibt. Also es gibt ja Millionen oder Milliarden Zuschüsse in die Rentenkasse.
Schönes deutsches Anfängerwort, Beitragskappungsgrenze. Beitragsbemessungskappungsgrenze.
Beitragsbemessungsobergrenze ist das gleiche, ne?
Nein.
Ach so, schade.
Das heißt, wenn du immer,
das ist dann ungültig.
Wenn du immer mehr verdienst, musst du nicht mehr zahlen, weil es sozusagen einen gedeckelten Betrag gibt.
Ja. Mhm. Einen Höchstbetrag. Einen absoluten.
Ja, aber das wäre zu einfach ausgedrückt.
Aber das ist trotzdem absurd, ne? Es ist absurd, dass es das gibt. Was ist denn los?
Ja, ich habe hier irgendwie laute Ohren.
Ja, wir müssen hier noch ein bisschen, wir sind ja hier noch in der Findungsphase der Sendung, ne?
Ja.
In der Vorstellungsrunde quasi. Und müssen ja bis
in einer Stunde fertig sein.
Das einerseits, aber genau, wir wollen ja auch mal Transparenz herstellen, ne? Müssen aber auch bis zum bis wir uns in die Sendung gefunden haben und dann sozusagen wir unsere Themen präsentieren. Bis dahin müssen wir ja technisch uns eingefunden haben, auch. Ne? Und dabei aber so tun, als würden wir uns warm quatschen.
Ja, ne? Und man muss sich auch warm sprechen, ne?
Das, ja, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen warm quatschen und warm sprechen.
Das stimmt, ja. Mir fällt noch ein, kann man ja an den Anfang setzen, ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht von den 1322 Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall von Landfriedensbruch am 3. Juni 2023, dem Tag X, dem Kessel, sind inzwischen über 85% eingestellt. Also es hat sich erwiesen, dass weit über 1000 Leute quasi unschuldig sind.
Nee, die haben nur die Beweise so gut versteckt.
Ja, genau. Ne? Ja. Aber ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht? Eigentlich ist es eine schlechte Nachricht, weil die Leute 2 Jahre in Ermittlungsverfahren hingen, jetzt ihre Daten auch erstmal gespeichert sind in Geheimdienstdateien.
Man auch nicht weiß, ob die da wieder rausgehen, so einfach, ne?
Ja, und es keine Entschuldigung, keine Entschädigung, nichts gibt. Mhm. Ne? Also ist auch nicht so zweifelsfrei positiv.
Aber das war ja zumindest damals unser Fazit, als wir das letzte Mal eine Gesprächspartnerin zum Thema hatten. Zumindest beim nächsten Mal vielleicht das polizeiliche Handeln ein bisschen anders sich darstellen könnte.
Ja, ein bisschen, ja.
Das war eher so eine Hoffnung. Hoffnung an die Zukunft. Ja. Ne? Eine Erwartung.
Ja, es gab wahrscheinlich auch nicht mehr so einen großen Kessel, aber vielleicht auch keinen Anlass, oder? Hallo?
Ja. Da soll man jetzt froh darüber sein, dass es den Anlass nicht nochmal gab.
Nein, ja.
Genau. Warum waren es eigentlich nicht 1312 Verdächtige?
Das ist eine gute Frage.
Wo kommen diese 16 her, die da zu viel sind?
Das waren eigentlich 24 und zwei waren Kinder und sind quasi
also 12 zu viel
rausgerechnet worden.
So geht das aber nicht.
Ja, da müssen wir jetzt abbrechen quasi, ne?
Du hast recht, ja.
Stimmt. Zumal ja morgen der 13.12. ist.
Ja, oh je.
Aber zu den Veranstaltungshinweisen kommen wir.
Ja, ja.
So ist der Sendungsplan.
Ja.
Ne? Gibt vor.
Der Zwiebelkönig aus Dresden muss leider doch seine Strafe. Ja, Dresden, also Landtag. Aus dem Landtag in Dresden bekannt oder unbekannt. Aber aus Grimma, scherzhaft, muss doch seine Strafe für Zwiebelveruntreuung. Wie heißt das? Er hat nicht angezeigt, dass er ein gut florierendes Agrargewerbe in Belarus unterhält, wo er Zwiebeln en gros anbaut.
Unter unmenschlichsten Bedingungen.
Ja, wo es unter anderem heißt, was der MDR aber wohl erhärtet hat, diesen Vorwurf, wo Strafgefangene aus belarussischen Gefängnissen auf diesen Zwiebelfeldern arbeiten und auch solche Mätzchen passiert sind, wie dass ein sehr schicker, moderner Traktor zum Zwecke der Zwiebelauflesung nach Belarus verschickt werden sollte, was nicht geht, wegen der Sanktionen aufgrund des Kriegs in der Ukraine, des Angriffskriegs Russlands in die Ukraine. Stattdessen hat dieser besagte Zwiebelkönig den Traktor zunächst nach Kasachstan schicken wollen, wo es ja keine Sanktionen in dieser Form gibt.
Clever.
Und dann von Kasachstan nach Belarus.
Ein Schattentraktor.
Yes.
Quasi.
Eine Schattentraktorflotte.
Hallo.
Ja. Wer nicht weiß, worum es geht, das ist ein AfD-Abgeordneter, der offensichtlich, also man muss es so sagen, der hat quasi Land geschenkt bekommen von der belarussischen Regierung, um da Zwiebeln mit politischen Gefangenen anzubauen. Mhm. Und macht da den ein oder anderen Euro damit.
Und wie man
den Namen darf man sagen, oder?
Ja, ich komme noch nicht drauf.
Also gut.
Donau-Jörg.
Jörg Donau, ja.
Donau-Jörg. Aber wie kriegt man denn ein Stück Land von der belarussischen Regierung geschenkt?
Mit guten Kontakten und einem konkreten Vorschlag könnte ich mir vorstellen, was man mit diesem brachliegenden Land machen könnte.
Und vielleicht auch die Hintergedanken politischen Fürsprache für die belarussische Regierung.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob Jörg Donau diplomatiefähig ist und Fürsprachen.
Ist er sprechfähig, ist die Frage.
Ja, da könnte man drüber streiten.
Gut.
Ob er sprechfähig
ist. Das machen wir später. Und ist gar nicht mal so wenig, glaube ich, oder? Was waren das, diese Strafe?
Oh Gott, ich habe sofort wieder vergessen, 19.000?
Es war 20.000. Und es kann bis zu 50.000 eigentlich sein, also ist er noch gut gefahren.
Scheiße.
Ja, findet das absurd, aber ist...
Es ist vollkommen absurd, ja. Aber die Strafe ist eigentlich dafür, dass er es nicht angegeben hat.
Ja.
Nicht für die, dass er es macht, ne? Das ist halt so.
Nö, das ist okay, das kann man.
Ja, das kann man ja machen.
Völlig normal noch Vorgang.
Der Bürger bestimmt auch Verständnis. Der ist zumindest fleißig und hat was Richtiges.
Die sollen im Gefängnis nicht immer so ausruhen, die sollen auch mal auf den Zwiebelfeldern.
Ja, auf jeden Fall.
Kennt ihr das, wenn so Deutsche ausrasten, wenn die die Zustände von dänischen oder schwedischen Gefängnissen sehen, die ja nochmal ein bisschen laissez-faire sind als jetzt meinetwegen deutsche Knäste oder so. Da, also was da? Da,
Oh, ich wissen. Ich habe in den letzten Tagen viele E-Mails aus dem Erzgebirge bekommen. Da habe ich ein Verständnis davon bekommen, was Leute so denken können.
Erzähl mal, was wurden im Erzgebirge?
Oh, das weiß ich nicht.
Red mal jetzt drüber.
Schöne Bäume. Nee, wir müssen doch irgendwann mal...
Naja, ihr könnt... Ja, aber... Ja.
Ich wollte nur noch erwähnen, wir feiern ja heute unter anderem auch die Verleihung des, die erstmalige Verleihung des FIFA-Friedenspreises und wollen hier auch schon mal ankündigen, dass wir dann nächste Woche den LDR-Friedenspreis verleihen. Also den Weltfriedenspreis.
Naja.
Mal sehen. Dieser Anführer der FIFA, Infantino, hat sich ja ausgedacht, dass der Friedenspreis im Namen von 5 Milliarden Fußballfans... Ja. verliehen wird. Ich weiß nicht genau, wie auf die Zahl kommt, aber vielleicht sind das ja auch die Zahl der Vereinsmitglieder, der Leute in, also in den sämtlichen und so. Dann wäre ich mit
gemeint. Wie viele Einwohner hat die Erde?
10? Achso, nee, nicht die Hälfte der Einwohner. Nee, 12?
6 Milliarden? 7 Milliarden?
Ich hätte jetzt 7 oder 8 gesagt.
Achso.
Ja, 7 Milliarden.
Dann halte ich für ausgeschlossen, dass 5 davon den Fußballverein organisiert sind.
Ja, du hältst das vielleicht für ausgeschlossen.
5 okay. von 7 Milliarden? Was, über was redet ihr?
Fußballfans weltweit.
Der Vorsitzende der FIFA hat einen Friedenspreis gestiftet, damit Trump sich endlich mal eine Friedensmedaille umhängen kann. Und er hat dazu gesagt, dass er das im Namen von 5 oder 6 Milliarden Fußballfans macht.
Das ist wirklich,
Ich fühlte mich jedenfalls mitgemeint, aus irgendeinem Grund, weil ich in einem Fußballverein Mitglied bin wahrscheinlich.
Und hast du ihm geschrieben?
Und ja, und habe ich mal wieder gefragt, wie tritt man eigentlich aus der FIFA aus mit seinem Fußballverein? Das ist natürlich nicht möglich.
Das ist wie die so GEMA, ne? GEMA-Verdacht, ist ja unmöglich, da rauszukommen.
Hart. Grund genug, eine schöne Friedensmelodie.
Ja, ich suche ehrlich noch, bin noch nicht zufrieden. Ach so. Hat jemand einen Vorschlag?
Es gibt Waving the Guns News zum Beispiel.
Ja. Das hatte ich gesehen, stimmt.
Das wieder kann man hier gut vorbereitet so jetzt sagen.
Diskutiert man noch und, an offenen Mikros die Musikauswahl.
Das Audio 88 und Jessin veröffentlichen ja im März ein neues Album und es kam jetzt ein Titel. Kann man froh sein, weil das wird nicht streambar sein, das neue Album, bis 3 Monate oder 2 Monate nach der Veröffentlichung.
Das ist ein neuer Geschäftstrick,
oder? Das ist technisch nicht möglich.
Nee,
dann verbrennen die Audiodateien.
Ich glaube, es ist so eine Art Verlagspolitik. Ne? Man will, dass die Leute nicht streamen, sondern sich die Schallplatte.
Und der FIFA Streaming Price.
Finde ich auch Fischer gut. Price. Und was macht man dann? Das Digitalisieren und ins Internet stellen.
Aber ist das jetzt Musik oder Text?
Das ist Musik. Wir fangen vielleicht mit dem Part 1 an. Und also, im Zweifelsfall hören wir noch ein Part 2, während. Weiß ich nicht.
Wir telefonieren.
Während der folgenden Sendung.
Wir telefonieren kurz, während ihr Waving the Guns hört. Und falls wir es überleben, kommen wir dann zurück zum Linksrin-Radio, Ausgabe 533.
Ich bin sehr gespannt.
Ach so, vielleicht sollte ich auch das mal ein bisschen hochdrehen. So, ne? Ja.
High Turning.
Waving the Guns.
Ja, richtig.
Dann ist es vielleicht doch unsere Jahresendsendung. Das kann doch nicht wahr sein.
Haben wir gerade erfahren.
Hä, wieso? Welcher ist heute?
Der 12.
Wie soll denn
warum? Was ist denn hier so, wieso ist das hier so verpeilt?
Hä, aber wieso ist das an die Jahresendsendung?
Da wäre am 26. Jahr nochmal.
Nee.
Hör mal auf.
Nee. Nee.
Was ist denn jetzt?
Unsere regulär. Nee, das müssen wir dann diskutieren. Ach. Aber heute ist doch kein regulärer Sendetermin.
Lass uns das doch mal live diskutieren.
Also, heute ist ein verschobener Termin.
Aber, ach so,
nächste
ja.
Nächste Woche wäre der richtige.
Was wir jetzt gerade erfahren haben, ist, dass wir am 19. wahrscheinlich schon wieder nicht senden dürfen.
Ja, aber denkst du, das ist jetzt ein Hörgenuss für Hörerinnen und Hörer, das zu hören? Ja, kann auch sein, oder?
Ja, weil endlich mal wird transparent gemacht, wie diese Planung der Termine aussieht.
Auf Zuruf!
Wie langfristig wir also, ne, hier von der Planung her.
Am Drucker.
Genau.
Na, wir werden sehen.
Ich habe gehört, Trump hat was verboten oder so.
Trump hat was verboten. Hallo?
Wäre deine Möglichkeit gewesen, einzusteigen?
Na, die Antifa wurde zuerst, glaube ich, auf eine Terrorliste gesetzt. Ich habe dann in der Jungle World nachlesen können, dass das auch in den Niederlanden und Ungarn gemacht wurde. Mhm. Die Niederlande haben ein Verbot in Auftrag gegeben, das Parlament, das alte Parlament noch. Da ist ja gerade eine neue Regierungsbildung, aber ich komme vom Thema ab. Und dann ist passiert, dass
der Ball. Der Ball ist bei mir. Dann ist passiert, dass Trump die Antifa-Oast verboten hat. Oder wie auch immer er das aussprechen würde.
Auf die Terrorliste gesetzt hat.
Auf die Terrorliste gesetzt. Ja, so ist das nämlich.
Ist kannst du dir vorstellen, dass eine Organisation, die auf einer Terrorliste ist, legal ist? Juristisch?
Es handelt sich hierbei um eine legale Terrororganisation. Das ist der Nachsatz, der nicht so oft in Medien zitiert ist.
Na, wie heißt diese MAGA-Bewegung? Ist das nicht auch eine Terrorbewegung?
Aber eine legale. Mhm.
Nee, das ist die Unterstützungsorganisation für Trump. Das,
ja, genau.
Ja.
Nee, das doch, ich weiß aber nicht, ob der die selber als Terrororganisation einstuft.
Wahrscheinlich ist es auch keiner, oder? Ich hab das jetzt nicht so durchleuchtet. Ja. Jedenfalls, Antifa Oost steht auf der Terrorliste.
Warum haben wir das jetzt als Teaser benutzt?
Gute Frage.
Ich komme nicht drauf, da kommst du nicht drauf. Das, ja, das Unlustige an der Bridge ist sozusagen das Ende, wie das immer so ist. Denn das Verfahren gegen die sogenannte Antifa Ost, haben wir ja gefragt, auch im Interview, wie oft das benutzt wird eigentlich, dieser Begriff im Verfahren? Nämlich kaum.
Spoiler.
Zu viel Spoiler. Wir spoilern.
Könnte ja ausrasten bei Spoilern.
Man könnte sagen, am 25.11. hat das Verfahren gegen sieben AntifaschistInnen begonnen, die in Dresden jetzt 2 Jahre vor Gericht stehen sollen, ne?
Ja, und genau. Ziemlich genau 2 Jahre sind angesetzt erstmal.
Angesetzt, ne? Und dazu haben wir mit Gunnar Schubert gesprochen, der den Prozess beobachtet.
Mhm. Und Jule hat ganz am Anfang Gunnar gefragt, wie denn der Prozessauftakt aus seiner Sicht lief.
Ei.
Anschlussprozess zu dem vor 1,5 Jahren geendeten Prozess um Antifa Ost, also Lina E. und andere. Und dieses Mal sind Leute dabei irgendwas angeklagt, die, naja, der erste Tag war erwartungsgemäß recht gut besucht, auch was so Medien anlangt. Und es ist, um es ganz verkürzt zu sagen, sozusagen der Anschlussprozess zu dem vor 1,5 Jahren geendeten Prozess um Antifa Ost, also Lina E. und andere. Und dieses Mal sind halt Leute dabei angeklagt, die zum Umfeld direkt oder zum weiteren Umfeld gehören sollen und zum Teil auch Straftaten begangen haben sollen und die Mitglied in dieser Vereinigung, dieser kriminellen Vereinigung gewesen sein sollen, sowie 2 Unterstützer, beziehungsweise eine Unterstützerin, ein Unterstützer. Und diesmal ist eben der schon durch alle Zeitungen gegangen und auch den letzten Prozess immer wieder beherrschende Johann G. mit auf der Anklagebank, der sozusagen der Anführer oder einer der Köpfe gewesen sein soll, dieser ganzen Antifa-Ost-Vereinigung. Und der Prozess hat jetzt im Gegensatz zum letzten Prozess mit einem eher in sich ruhenden Richter begonnen. Also im letzten Prozess gab es ja keinen Tag, an dem nicht geschrien wurde in diesem Gerichtssaal von Seiten des Richters. Das läuft jetzt ganz anders. Man hat auch den Eindruck, er nimmt die Verteidigung ernst. Er will hören, was in den ersten Worten von, glaube ich, 3 oder 4 der Angeklagten, was sie zu sagen haben. Das wollte die Bundesanwaltschaft nicht hören. Sie wollten nur Einlassung hören. Sie haben aber etwas zur antifaschistischen Geschichte erzählt, zu den Zuständen und zu der wiederholten Behauptung, die auch schon beim letzten Mal auftauchte in der Anklage, dass sie mit den ihnen unterstellten Aktionen, also Angriffen auf Personen und auf Sachen, den zivilgesellschaftlichen Diskurs verunmöglicht hätten. Also das wurde schon im letzten Prozess nachgewiesen, dass davon gerade in Eisenach, das ist ja einer dieser Anklagepunkte auch schon im letzten Prozess gewesen, dass es das dort gar nicht gibt. Da gab es nicht mehr zu zerstören. Es gab einfach keine Diskussion dort mehr. Also dort sollte ein Nazi-Kiez geschaffen werden, um es mal verkürzt zu sagen. Und verschiedene haben sich eingelassen, sehr beeindruckend. Für mich war der Anklagte J., der aus seiner Zeit, seiner Jugendzeit, so in den 90ern, in Brandenburg, Königs Wusterhausen und die Gegend berichtete, was dort Alltag war. Also das war sehr hart, was er da erzählt hat. Und er selber musste auch mehrfach schlucken. Und das waren die Einlassungen, die die Bundesanwaltschaft nicht hören wollte. Und der Richter hat gesagt, ich will das trotzdem hören, weil da kann ja immerhin was zur Klärung im Sinne, wie ist die Situation gewesen, ja immer noch beitragen. Und insofern waren das die Anfangstage. Und jetzt wurden in den letzten Tagen nochmal begonnen, vorgeworfene Taten, die auch im ersten Prozess schon vorkamen. Also der Überfall auf den Kanalarbeiter in Leipzig-Konnewitz und der Überfall in Wurzen auf Cedric S., die wurden jetzt nochmal angefangen aufzurollen, also mit Zeugenvernehmungen, sowohl polizeilicherseits als auch Leute, die vor Ort waren. Und das ist derzeit der Stand.
Klingt das ja erstmal so ein bisschen, ja, als wenn das Gericht möglicherweise anders agiert, ist wahrscheinlich auch noch zu früh, das zu sagen. Was vielleicht eine Differenz zu dem ersten Prozess ist, ist, dass es diesmal tatsächlich auch, ich meine, zwei angeklagte Fälle des versuchten Mordes gibt. Ist das richtig? Und inwieweit spielt das schon eine Rolle?
Also laut Anklageschrift gibt es sowas, sie haben einen tödlichen Ausgang in Kauf genommen. Das wurde da zitiert. Bin ich zu wenig Jurist, um zu sagen, ist das schon eine Mordanklage? Ich glaube nicht. Also, aber da bin ich zu wenig Jurist, um das beurteilen zu können. Aber ja, diese Aussage eben, ein tödlicher Ausgang wurde in Kauf genommen, der taucht da auf in dieser Anklage. Und vielleicht zu dieser Anklage noch, da gab es einen Einschub der Verteidigung, der aber zurückgestellt wurde im Moment, nämlich dass drei der auf der Richterbank sitzenden Personen ja bereits im ersten Prozess mitgewirkt haben, auch am Urteil. Und das heißt, dass für die aus Sicht der Verteidigung zu sagen ist, was auch psychologisch begründbar ist und nicht unwahrscheinlich, dass sie voreingenommen sind. Das heißt, dass man in der Psychologie sagt, wenn jemand mal ein Urteil hat, dann wird er sehr schwer, auch durch Tatsachen, sehr, sehr schwer von diesem einmal gefassten Urteil wieder zurücktreten. Vor allen Dingen, wenn es in so einer Sache ist, wie in einem Gerichtsprozess, in sehr schwere Anklagen, sehr schwere Tatvorwürfe. Wenn sich das jetzt rausstellen sollte, da ist weniger dran als erwartet, dann wird es für diese Richter, und wie gesagt, psychologisch ist das auch alles belegt, sehr schwer von ihrem alten Urteil nochmal wegzukommen. Das Problem ist in diesem Fall, das Gericht hat zwar zwei Ersatzrichterinnen dabei, aber wenn es wirklich zu diesem unwahrscheinlichen Fall kommen sollte, dass die drei Richter aufgrund ihrer ersten Urteilsfeststellung nicht mehr teilnehmen dürfen am Prozess, dann fehlt immer noch ein Richter. Das heißt, der Prozess müsste noch mal von neuem beginnen, theoretisch. Und das ist momentan noch eine Sache, die schwebt, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass man, dass das Gericht da der Verteidigung folgt.
Stichwort der erste Prozess gegen Lina E. Wird jetzt komplett noch mal neu aufgerollt oder gibt es irgendwelche Dinge, die aus dem ersten Prozess quasi übernommen werden oder als gegeben angenommen werden?
Naja, üblicherweise, also so habe ich das bisher erlebt, etwa bei diesem ersten Anfang der 2000er Jahre, Anfang Ja, genau, 2000er Jahre, da war der erste Strukturprozess Rechtsextremismus, das war also in Sachsen, der war ja am Gericht und das ging damals gegen die Skinhead Sächsische Schweiz und der lief in mehreren Staffeln ab. Also erst war die Führungsschicht dran und dann kamen noch so andere und das war auch kriminelle Vereinigung und das wurde dann auch von der Verteidigung nicht nochmal angefasst, das wurde als gegeben hingenommen, war auch ziemlich eindeutig, ne? Die haben Protokolle geführt, Mitgliedslisten, Beitragslisten von den Einzelnen und die haben sich auch öffentlich geäußert dazu. Die Frage ist hier, ob die Verteidigung das nochmal öffnet mit kriminelle Vereinigung. Ich kenne es nicht, dass man das macht, aber sie haben sich dazu noch nicht geäußert, das kann man nicht sagen. Und ansonsten, ja, es sind nochmal alte, ich habe das ja schon vorhin mal gesagt, bei zwei Sachen, nochmal Taten, die schon im ersten Prozess verhandelt wurden. Also Konnewitz habe ich gesagt, Küren, Cedric S. und natürlich Eisenach, Leon R. Die werden hier auch nochmal verhandelt und da geht es um den individuellen Tatbeitrag der Einzelnen. Und vielleicht doch nochmal zum ersten Prozess kurz zurück. Wir haben das letzte Interview, wenn ich mich erinnere, vor knapp anderthalb Jahren, kurz nach Prozessende geführt. Und da ging es ja auch darum, dass die Generalstaatsanwaltschaft durch, naja, sagen wir mal, kreative Beweiswürdigung einem unterstellt hat, er wäre in Eisenach 2 dabei gewesen, einem aus Berlin. Und damit wäre er auch Mitglied der kriminellen Vereinigung. Bis dahin wäre er nur Unterstützer gewesen, was er immerhin für Strafmaß nicht ganz unwichtig ist. Und es kam dann raus, dass diese ursprünglichen TKÜ-Überwachung, die übrigens von der damals und jetzt wieder anwesenden Oberstaatsanwältin Alexandra G. eingebracht wurden im Prozess, dass sie sich als völlig falsch erwiesen haben. Also das heißt, es sollte ihm nachgewiesen werden, er sei in Eisenach gewesen. Die TKÜ-Überwachung durch das BKA hat genau das Gegenteil ergeben. Und das wusste Frau G. auch, weil sie das seinerzeit in einem anderen Fall in Auftrag gegeben hat. Und nun kam sie in dem ersten Prozess mit einem zusammengefalteten, also nicht vollständigen Beweismaterial und das ergab nun erstaunlicherweise genau das Gegenteil. Also die Tatbeteiligung in Eisenach durch den Angeklagten. Und damals hatte ausgerechnet der Kronzeuge, der sogenannte der Staatsanwaltschaft, Herr D., dem Ganzen widersprochen. Er ist gefragt worden im Prozess von der Verteidigung, wusste denn unser Mandant, also der überwachte Herr, wusste der denn, wofür sie sein Auto an diesem Abend, also um zur Tat nach Eisenach zu fahren, von ihm geholt haben? Und da sagte er, nein, von mir jedenfalls nicht. Was mit der Aussage, die er vorher getroffen hatte, ziemlich übereinstimmt. Es sollte bei den Taten jeder nur wissen, was er unbedingt wissen musste. Und niemand anderes hat sich jemals sonst über die Tatbeteiligung des Angeklagten in diesem Prozess geäußert. Und in dem jetzigen Verfahren, es ist fast unglaublich, kommt Frau G., die Oberstaatsanwältin, wieder und sagt, dass dieser damals Angeklagte aus Berlin in Kenntnis der beabsichtigten Verwendung das Auto an D. übergeben hätte. Also sie erzählt wissentlich die Unwahrheit wieder in der Anklageschrift. Und das ist schon ein dickes Ei. Mal sehen, ob das noch im Prozess eine Rolle spielt.
Gibt es eigentlich diesen Kronzeugen jetzt wieder in diesem Prozess? Und zweite kleine Nachfrage, wofür plädiert eigentlich die Verteidigung?
Ja, bis jetzt plädiert die Verteidigung noch gar nicht. Das Plädoyer kommt erst am Schluss, nachdem alles gesichtet ist und alles ausgewertet ist. Im Moment hat die Verteidigung mehrere Anträge gestellt. Sie hätte gern mehr Akten, dass da noch mehr Akten da sein müssen. Das hat sich oder aber abgelehnt, es wären alle Akten vorhanden. Das hat sich schon am letzten Tag gezeigt, dass das nicht ganz richtig ist. Also es fehlten in den Aktenbeständen, wir hatten einen Zeugen im Fall des Kanalarbeiters, Und der hatte eine zweite Aussage und die fehlte in den Akten und da waren nur weiße Blätter. Und dann hat das Gericht die GbR aufgefordert, nochmal nachzusuchen. Und dann kam diese zweite Vernehmung auch noch. Das sind so Anträge, die die Verteidigung bisher gemacht hat. Und was am Ende rauskommt, wofür sie plädiert, da gibt es bis jetzt noch keine Anzeichen. Das ist ja vermutlich aber so, dass sie der Anklageschrift sicher nicht hundertprozentig folgen wird. Ach so, und der Kronzeuge, ja. Der Kronzeuge, der kommt nochmal. Also der sogenannte Kronzeuge, der kommt auf jeden Fall nochmal. Aber es ist noch nicht abzusehen, wann.
Vielleicht eher sozusagen zum Rundumfeld. Meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass die Berichterstattung, die Maschinerie sozusagen diesmal nicht so krass läuft. Teilst du das? Wie war, du hast gesagt, es war sehr voll beim ersten Mal. Kannst du darauf sozusagen im Vergleich auch zum ersten Prozess nochmal einen Blick werfen? Ist die Skandalisierung doller? Ist die Aufmerksamkeit größer oder eher kleiner?
Ich glaube, im Sendegebiet des MDR, also es betrifft auch die Zeitungen, die da erscheinen, war sie weitaus größer. Aber es gab tatsächlich ja vorab Berichte im Spiegel, ein Dreiteiler über Johann G. Die Taz hatte noch ein vorab großes. Das ND hatte, glaube ich, 2 oder 3 Seiten in der Wochenendausgabe. Also das war das vorab. Aber tatsächlich ist es nicht ganz so groß wie vorher. Allerdings tatsächlich hatte der MDR eine ganze Menge dazu gemacht. Also gerade was die Nachrichtensendung sowohl im Fernsehen als auch im Radio anging. Und dann nochmal so eine, in ihrem Politmagazin Exakt, nochmal so ein Porträt von Johann G. Aber ich glaube, die große Nummer spielt es im Moment nicht, wenn ich das so richtig sehe. Aber immerhin ist es ja noch beachtlich. Und es überschnitt sich ja auch gerade mit der Zeugenaussage, also zeitlich der dritte Prozesstag zum Beispiel, mit der Zeugenaussage von Beate Zschäpe im Fall der Susanne E., der ebenfalls hier in Dresden stattfindet. Und da war das der Blick ganz klar auf diese Zeugenaussage von Zschäpe gerichtet.
Ja. Noch eine Frage. Wäre im Januar, startet ja in Düsseldorf der Prozess gegen Top 6 Angeklagte im sogenannten Budapest-Komplex. Aber es gibt ja auch sozusagen Verbindungslinien zu dem Antifa-Ost-Verfahren in Dresden. Weißt du darüber was? Also mindestens 2 Personen sind sozusagen in beiden Prozessen, glaube ich, angeklagt.
Ja. Also der eine hat ja in Budapest gesessen und ist dann nach Sachsen ausgeliefert und sitzt seitdem hier in U-Haft. Wird noch mit verhandelt tatsächlich. Das ist auch noch, das ist also so was von dem wenigen Neuen, was nicht schon im ersten Prozess verhandelt wurde, logischerweise, weil das ja alles danach stattfand. Und natürlich der Hauptangeklagte, da wurde jetzt fest eine skurrile Situation gegen, der sitzt auch in U-Haft und da gibt es 2 U-Haft-Anträge, die jetzt parallel laufen. Da hat man sich letztens auf 1 verständigt. Also er sitzt jetzt nicht 2-mal im U-Haft quasi, sondern tatsächlich nur noch 1-mal. Das ist in diesem Prozess. Und dann hat er eben schon das nächste irgendwie am Hacken und das wird man sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber tatsächlich wird Budapest hier auch eine Rolle spielen, ja.
Ja, wir lesen ja immer die ganze Zeit vom Antifa-Ost-Verfahren. Wie wird eigentlich die Gruppe vor Gericht benannt? Welche Sprachlegung hat man da?
Gute Frage. Also Hammerbande hat, glaube ich, noch niemand gesagt. Also in diesem Prozess zumindest. Kriminelle Vereinigung. Da wird immer nur von der kriminellen Vereinigung nach Paragraf gesprochen. Oder die als Angeklagte oder Verdächtigte in diesem Verfahren. Also da wird das Wort Antifa-Ost ist mir jetzt nicht erinnerlich, dass ich das jetzt schon mal gehört hätte in diesem Prozess.
Der Prozess ist ja auf eine ganz schön lange Zeit hin angelegt. Kannst du dazu noch was sagen? Ne? Das ist so, es sind 2 Jahre und genau, was kommt so in nächster Zeit?
In nächster Zeit, also im Februar fallen erstmal ein paar Tage aus, weil in Sachsen Winterferien sind, so in der Woche des 10.2. und so, und dann fallen nochmal am Ende 2 Tage aus, weil da jemand zu einer ärztlichen Maßnahme muss. Ja, es geht jetzt erstmal weiter mit dem, was ist, und wir haben, jetzt muss ich selber nachgucken, ja, es wird erstmal mit nächste Woche mit einer medizinischen Sachverständigen weitergehen. Also wir sind jetzt bei diesen 2 Fällen, also von Z und dem Kanalarbeiter, noch nicht durch. Und das wird jetzt erstmal weitergemacht. Und bisher liegt der Öffentlichkeit nichts weiter vor, ob das Gericht jetzt einen Fall nach dem anderen abgeht oder hin und her springt, wie es gerade passt, weil die Zeugen gerade greifbar sind. Das ist mir nicht bekannt.
Gunnar Schubert, der das sogenannte ATVS-Verfahren in Dresden begleitet. Vielen Dank nach Dresden.
Danke, Gunnar.
Wir bitten, die Audioqualität positiv anzuerkennen.
Vor allem von uns selber.
Das musst du nochmal sagen.
Von uns selber. Wir saßen in einer Flasche.
Wir haben das Interview im Vorfeld mit einer Kartoffel aufgenommen.
Vielen Dank. Ihr hört das linksdrehende Radio. Wir sprachen mit Gunnar Schubert über den fortgeführten den sogenannten Antifa-Ost-Prozess gegen 7 weitere Angeklagte. So war das nämlich. Auch wenn man uns kaum verstanden hat.
140 Verhandlungstage sind mindestens angesetzt. That's a lot.
Oh. Es hat geklingelt. Die nachfolgende Sendung ruft. Wir stehen hier vor völlig neuen Herausforderungen.
Ja. Naja.
Na ja, klar, dann kann ja mal passieren. Klar, machen wir ganz in Ruhe. Ja, ja, sehr gut.
Die Tür ist aufgegangen.
Jule!
Genau, man kann ja kurz anschneiden, dass in dem Saal im Hammerweg, eingekesselt zwischen JVA und Erstaufnahmeeinrichtung und Bereitschaftspolizei, gerade auch der Prozess wegen NSU-Unterstützung gegen Susanne E.
Minger geführt wird.
Richtig, ja. Man muss E sagen, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Person öffentlichen Lebens. Die
Person öffentlicher Gewalt.
Was sozusagen ein Prozess um die Frage, war das Trio nur zu dritt quasi so groß gefasst ist, ne?
Mhm. Ja, das Trio muss zu dritt geben, sonst.
Ja.
Naja, ich gehe raus.
Also ob die 3 wirklich alleine agiert haben, was sie nicht haben. Der Mann ist schon verurteilt, André Eminger. Und jetzt ist seine Frau vor Gericht, ja.
Und
wegen Unterstützung mit Ausweisdokumenten.
Ja, alles Mögliche. Ne?
Also keine Ahnung, ja.
Und Beate Z. hat zum ersten Mal gefühlt gesprochen. Alle waren aus dem Häuschen, verzückt, aber dann war es doch wieder nicht so sinnvoll.
War nicht so sinnvoll. Ich glaube, die Opfer, Hinterbliebenen, waren auch sehr schockiert und haben dort Tacheles gesprochen.
Ja, ja, die nehmen vor allem sehr aktiv teil am Prozess, ne?
Richtig, ja, genau.
Auch in der Nebenklage. Ja. Genau, und fordern Aufklärung einfach, ne? Also genau, und das, ja, es kommt mir auch ein bisschen absurd vor, dieses Schauspiel. Ne? Also völlig klar, dass die die unterstützt haben, und jetzt geht es quasi um so Detailfragen wie, was genau konnten sie denn wissen oder so, ne?
Genau, ja.
Bei ihrer Unterstützung, dass man davon sprechen kann, dass sie Teil dieses Terrornetzwerks waren.
Richtig, ja.
Naja, es ist ein juristischer Prozess.
Richtig. Und Gunnar hat es gut angesprochen, ja.
Ach so. Ja, das muss auch mal so klar gesagt werden.
Es ist irgendwie auch so ein komisches politisches Signal, ne? dass diese Prozesse in diesem Hochsicherheitssaal geführt werden. Ich glaube, Gunnar hat auch mal irgendwie so erzählt, dass es ist höchst schwierig, dort reinzukommen, auch als Journalist oder mit Presseausweis so Schreibzeug mit reinzunehmen. Also es ist schon eine besondere Sicherheitsstufe, auch bei dem Antifa-Ost-Prozess, ne? Als wenn da sozusagen Schwerstverbrecher irgendwie, die gleich ihre Knarren zücken oder die Leute überfallen oder so, sitzen.
Jetzt das Publikum, meinst du? Oder die Leute, die angeklagt sind?
Die angeklagt sind. Die sind ja hinter Glas tatsächlich. Das ist auch, ja, ich glaube in den USA oder so ist es normal, aber
ja, Russland macht Käfige.
Ja, so Käfige, ne? Das gibt's ja. Ich habe gehört, in Düsseldorf, wo der Prozess im Januar startet, im Budapest-Komplex, wo ja auch Antifaschisten vor Gericht sitzen, gibt es auch so Art Käfige in Glas oder auch so eine große Glasfront? Das ist auch so ein super Sondersicherheitssaal.
Ja. Keine Ahnung, ist das symbolisch, sowas zu bauen, oder? Das, also die, ja, die, jedes Bundesland baut schon gerade so ein Ding gefühlt.
Wegen Olympia.
Wegen Olympia. Aber ist das eine Symbolik? Will man da irgendwas aussagen damit? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, in Russland zum Beispiel ist das ja tatsächlich einfach gefühlt, also bei jedem Delikt hast du diesen Käfig.
Ja.
Und ja, klar, es ist halt schon so eine Art von Demütigung und soll vor allem im Gerichtssaal ja nochmal zeigen, diese Person ist eigentlich im Knast, die ist nur ausnahmsweise jetzt hier zu sehen, aber wir haben diesen Käfig, damit es immer noch wie Knast aussieht oder so.
Genau. Es gibt auch keine Vorverurteilung dadurch, ne?
Nö, gar nicht. Die Person ist wahrscheinlich unschuldig. Es gibt allerdings in Russland auch im Prinzip keine Freisprüche, muss man sagen. Ich glaube 5-10% aller Gerichtsverfahren enden mit einem Freispruch. Insofern. Ist da aber, und dieser, das Gerichtsgebäude jetzt in Dresden, ist das das gleiche, wo damals dieses Twitter-Verbot aufgelegt wurde, oder war das was anderes?
Was?
Ich erinnere mich, es gab irgendeinen der letzten Prozesse, wo relativ prominent sich der sogenannte Vorsitzende aufgeregt hat im Vorhinein, wenn hier getwittert wird, dann ist aber zu Ende und dann mussten irgendwie Handys abgegeben werden und so.
Kann sein, oder? Ja. Ich war in dem Antifa-Ost-Prozess einmal drin, da musste man eh alles abgeben. Also alles abgeben. Alles abgeben.
Und du kannst ja analog twittern.
Das heißt ja auch nicht mehr twittern.
Ja gut, aber X'en sagt niemand.
Das stimmt. Das wirkt auch komisch.
Damals hieß es noch so.
Ja.
Wie war denn das? Elon Musk hat aktuell die Europäische Kommission auf Twitter, auf X, gecancelt mit ihrem Werbebudget, was sie dort ausgeben, um für die EU zu werben oder die Europäische Kommission auf X, weil die Europäische Kommission Google? Ich hab's vergessen. Ich glaube,
Meta.
Also eine der großen US-Dings, IT-Unternehmen, auf so und so viel Millionen, nicht Schadensersatz, aber halt ja Ordnungsgeld festgesetzt hat. Und da did natürlich, das ist eine politische, gesteuerte, und dann hat Elon Musk im Sinne der Freiheit der Freiheit aller die Europäische Kommission gecancelt auf X.
Geht viel um Freiheit gerade, ne?
Ja.
Freiheit? Was haltet ihr vom
Freiheit?
Was haltet ihr von dem viel diskutierten Social Media Verbot für junge Menschen in Australien? Das, was man aus Australien hört, ne? Das Social Media Verbot.
Ich habe auch gehört, Spinnen.
Achso, stimmt, ja.
Habe ich heute ein Bild gesehen mit einer australischen Weinflasche, wo eine Spinne drin war.
Wo siehst du sowas?
Nö, das ist egal.
Ich meine, wir haben ja einen Bekannten, der dort weilt, der hat noch keine Spinnen.
Da hatten wir aber auch schon festgestellt, dass er eher in einer Großstadt ist.
Nee, der ist jetzt unterwegs.
Ach so.
Grüße.
Da guckt er aber nie richtig. Ja. Das ist also statistisch ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube ab 16 ist das und gilt, glaube ich, jetzt eher für die Nachgeborenen. Also jetzt nicht
bis 16, ne?
Ja, bis 16 das Verbot und gilt für die Nachgeborenen. Also ich glaube nicht unbedingt jetzt für Leute, die 15 sind, weil die schon damit groß geworden sind und das absurd wäre.
Ich glaube, ich habe gehört im Radio, dass die Konten entfernt werden mussten.
Ach so.
Wirklich bis zu dem Alter.
Weil es gab ja auch war das Neuseeland oder Australien, wo dieses Zigarettenverbot eingeführt werden soll und das gilt ja erst ab einem gewissen Jahrgang der Geburt. Aber das
ist ja vollkommen absurd.
Ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde. Ich
finde es auch nicht schlimm.
Ich meine, hatten es ja alle nie.
Ja. Und sind Overs geworden, oder?
Naja, gut, MySpace, ICQ. Shopper, nee. Was? Und zum Beispiel in UK gilt ja seit diesem Jahr auch eine Ausweispflicht im Internet. Das ist ja auch sehr assi. Also das macht richtig Spaß. Bei jeder zweiten Seite musst du dich quasi verifizieren. Also völlig egal, was der Inhalt ist, sobald es sein könnte, dass da meinetwegen...
Dass du da was kaufen kannst.
Ja, oder das Wort Krieg erwähnt wird, Stichwort diverse Nachrichtenseiten mit Videomaterial etc. Genau, musst du dich jetzt verifizieren mit deiner ID.
Ich habe im Radio gehört, dass es eine Umfrage gab in Deutschland unter jungen Menschen und dass es auch so ein Exodus, sagt man, ne, von diesen Social-Media-Plattformen gibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber einen Freiwilligen sozusagen, weil zu viel, zu toxisch, zu gewaltvoll, zu kaputtmachend.
Zu viel?
Ja, ist, glaube ich, immer die Frage.
Aber dass die Leute das selbst machen, ist ja schon crazy, oder?
Ist, glaube ich, immer die Frage, wie du diese Frage formulierst, ja. Weil tatsächlich ja natürlich die jungen Leute zum Beispiel von dem, was ich sage jetzt mal, wir als Social Media auch noch kennen, ja tatsächlich weggehen. Also Facebook und so, das sind ja keine jungen Leute mehr. Mhm. Bei Twitter ist es auch oder X, ja, meinetwegen.
Das Rentner,
ja,
das Senioren.
Insofern bleibt ja nicht so viel, was selbst Instagram verliert.
Du musst jetzt langsam losgehen, ne?
Verliert an TikTok und so weiter und so fort.
Mhm. Ai, ai, ai.
Und
was kommt dann?
Was kommt dann? Das ist immer nicht.
Was kommt dann? Was ist Snapchat? Ist das auch sowas?
Ja, aber das ganz andere.
Uropas.
Ja, nee. Ist auf jeden Fall alt und würde ich jetzt gar nicht so Social Media bezeichnen.
Aber alles klar. Ja. Nee, hätte ja sein, ist mir gerade eingefallen.
Gut, gut. Sag doch noch was.
Grünschnitt.
Ja, das kommt. Grünschnitt.com wird das nächste große Ding sein. Sicherlich. Dazu kommt ja noch, dass, glaube ich, ein Gehilfe von Trump im Prinzip TikTok kaufen soll, ne? Weil das gehört ja quasi China und einer der Auflagen, dass das weiter zum Beispiel in den USA bestehen kann, war ja, dass das in US-Hände fällt. Die Idee war, glaube ich, dass Oracle das kaufen soll, aber ich weiß gar nicht, was da jetzt der aktuelle Stand ist.
Und dann müsste man das digital umziehen quasi.
Da kommt ein LKW.
Ne? Oder zwei.
Ist aber tatsächlich schon passiert.
Daten-LKW?
Es gibt Videos, wie erfolgreich Server aus dem Rechenzentrum mit unterbrechungsfreier Stromversorgung tatsächlich
verlegt werden.
Mhm. Durch die Stadt gefahren und so weiter und so fort.
Das ist wirklich crazy.
Und es bleibt an währenddessen. Naja.
Wir erwarten die entsprechenden Bilder. Jule!
Hallo!
Was ist ganz anderes. Ja. Du fährst ins Gebirge.
Das passt gar nicht zu Social Media, oder? Weil bei Gebirge denkt man... Es
wäre jetzt aber auch schwierig, was zu finden, was zu Social Media passt.
Ja, stimmt, aber im Gebirge denkt man, da gibt es kein Social Media.
In Deutschland vielleicht.
Das stimmt.
Sobald du Deutschland verlässt, ist da...
Ist alles, das habe ich... ich will jetzt nicht ablenken, das habe ich aber über die Ukraine, habe ich jetzt so einen Artikel in der Taz gelesen. Nichts funktioniert, Wasser, weil das irgendwie teilweise über Gas und Strom in die oberen Etagen geschubst wird. Tatsächlich, Wasserleitung, hab ich gelesen. Strom geht nicht, du kannst nicht kochen, kannst dich nicht wärmen, aber das Internet funktioniert. Also wenn du Strom, ein Endgerät hast mit Strom, ne? Nur so.
Internetabnahmegerät.
Ja, genau.
Ja, genau, die Wasserleitungen können quasi ohne fremde Hilfe schaffen, die das nicht,
genau.
das Wasser in den vierten oder fünften oder was, um einen Stock zu pumpen. Und dann, wenn du Glück hast, kommt noch so ein Rinnsal oben an, aber wahrscheinlich eher nicht.
Muss also laufen, ne? Ja. Genau, aber morgen ist der 13.12., kann man sagen, der ja von Linken so folkloristisch auch aufgeladen wird. Ich finde das eher auch so ein bisschen low. Sorry. Und es gibt junge Leute im Erzgebirge in Schwarzenberg, die demonstrieren wollen, weil sie selbst viele Hausdurchsuchungen hatten in ihrem linken Projekt. Es gibt in Schwarzenberg ein linkes Hausprojekt. Ja. Ist verrückt, ist eigentlich gut.
Genau, und wir reden so über die letzten 2 Jahre, ne? Wo da solcherlei Dinge passiert sind.
Genau, ne? Und sie wollen natürlich auch Bezug nehmen zu unserem anderen Thema, Antifa Ost, Solidarität ausdrücken. Und seit mehreren Wochen steht das Erzgebirge Kopf, weil ich glaube tatsächlich von den Nazis, der Spin, von den Freien Sachsen, der Spin ausgegeben wurde, dass diese Demo das einzige Ziel hat, den Weihnachtsmarkt kaputt zu machen und die Bergparade zu stören, die an diesem Tag stattfindet. Und das ist das Highlight. Da kommen 15.000 Leute nach Schwarzenberg, hat der Bürgermeister mir erzählt.
13.12. Wahnsinn.
Ja, ist immer am 3. Advent. Das hätte man doch wissen müssen.
Das ist aber auch immer genau...
Aber der Spin ist aufgemacht worden.
Aber der Spin ist immer wirklich der gleiche, oder? Also das jedes Mal, wenn so Antifa in so Richtung zänkisches Bergvolk geht...
Die wollen unsere schönen Traditionen.
Barrikadiert eure Geschäfte.
Naja, das Schlimme ist, dass selbst so links angehauchte Menschen einem ins Gewissen reden wollen, dass das nicht geht, dass man das da alles kaputt macht. Das
ein schlechtes Datum ist.
Und tatsächlich ist das wirklich so, ich weiß nicht, ob es da keine anderen Themen gibt, über die sich aufgeregt werden kann. Es ist sozusagen Dauerbrenner jetzt seit Tagen in der Lokalpresse. Und man muss schon sagen, in der Nähe ist Grünhain, da haben Wochen, Monate lang die Freien Sachsen gegen eine Asylunterkunft mobil gemacht. Ja. Ich habe da nicht mitbekommen, dass es da Dauerberichterstattung und Empörung gab. Ne? Es ist so. Und Stefan Hartung, ehemals NPD, jetzt Freie Sachsen, der sich jetzt auch sehr hervortut, hat ja vor 12 Jahren, wenn ihr euch erinnert, die Lichtelläufe in Schneeberg veranstaltet, vor Weihnachten schöne große Demonstrationen gegen...
Intensive Erinnerung, ja.
Gegen Asylunterkunft und so, keine Ahnung, wenn da nicht Reisebusse aus Städten gekommen wären und protestiert hätten, wäre da wahrscheinlich auch, das wäre einfach so durchgelaufen, ne? Oder ist ja auch so durchgelaufen.
Hm. Ja.
Es ist traurig, da morgen findet es statt und man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Die Freien Sachsen haben sich schon verabredet auf dem Weihnachtsmarkt, um den zu verteidigen. Aha. Die Demo geht überhaupt nicht zum Weihnachtsmarkt, sondern in eine ganz andere Richtung. Also
alle gut. Richtungen führen zum Weihnachtsmarkt.
Naja, wahrscheinlich das, in Schwarzenberg schon. Ne? Mhm.
Weihnachtsmarkt verteidigen.
Und, wirklich, ja. 13 Uhr zum Glühwein.
Und sag mal, was ist 13
Uhr 12.
Was ist denn am Dienstag, dem 16.
Ruhe.
Ich fahre nach Chemnitz, aber das ist jetzt kein...
Und abends?
17. meinst du?
Ach, scheiße.
Hallo. Am 16.12. ist, glaube ich, Maxim Butkewitsch, über den du reden willst, ja. in Dresden tatsächlich und wird über... Aus seiner Perspektive als Linker eigentlich nennt er sich Pazifist oder Antimilitarist, der aber zum Militär gegangen ist, dann in russische Kriegsgefangenschaft kam und seitdem sehr prononciert auch die europäische Linke anspricht über deren Pazifismus in Dresden sprechen und am Mittwoch in Leipzig, am 17.12. 19 Uhr im neuen Schauspiel.
Mhm.
Oder?
Das ist völlig korrekt. Nur ich war nicht korrekt.
Also es wird bestimmt gut. So.
Das ist doch gut. So.
Und 17.12. Uhrzeit?
19 Uhr 19 im Uhr. Neuen Schauspiel in. Wo ist das? Lindenau.
Ja, das ist Lindenau.
Maxim Butkewitsch, kann man sich anhören.
An der Dingsstraße. Hier. Ne?
Ja. Und eine Woche später, am 24.12., ne?
Kommt die Glühweingestalt.
Aha. Mhm. Wir machen. Hauen rein.
Wir machen, genau. Es schart die nachfolgende Sendung mit den Hufen. Es handelt sich in diesem Fall um Persona non grata, für uns völlig neue Gefilde, quasi als nachfolgende Sendung, meine ich. Es verabschiedet sich das Links und Radio. Wir hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich nicht, sondern richtig. Je nachdem.
Wahrscheinlich, ne? Erst im neuen Jahr.
So, wird das nicht mehr. Geht ins Kino und schaut Begonia.
Okay, bis dann. Tschüss.